Progu, kurzer Stream heute. Ich habe bloß Zeit bis 22 Uhr. Also wie immer. Fast. Fast Erster, aber du hast nicht geschafft. Boss Champ. Ich erzähle euch gleich mal was. Und zwar, wie unfähig manche Hersteller schon wieder sind. Ich habe mir eine Fitnessuhr gekauft. Wobei, erzähle ich euch gleich, Leute. Erzähle ich euch gleich. Wenn der Stream angelaufen ist. Chat muss noch hohen IQ erreichen, das stimmt wohl. Zumal der 2.8. ist. 2.8. heißt, es ist heute ganz viele IQ-Points, die frei sind. Hab ich so gehört. Leute, morgen kommt Baldur's Gate 3. Ich bin ja immer noch skeptisch. Es wurden ja schon überall im Internet Lobeshymnen auf das Game gesungen. Aber ich bin skeptisch. Ich bin aus zwei Gründen skeptisch. So, also. Der erste Grund ist. Eieia, Worti. Sergeant Silver, Dankeschön für den Sub. Ich habe gehört, in Wacken ist ziemlicher Schlamm dieses Jahr. So dass die wohl irgendwelche Fahrzeuge schon mit dem Kran überhaupt auf den Parkplatz, also auf den Campingplatz stellen mussten. Also, weiß nicht, ob's da, wie gut das funktioniert. Ach so, okay. Dann anderes Festival. Also, Baldur's Gate 3. Also, es gibt ja schon... Warte mal, mein Headset ist irgendwie komisch. Okay. Es gibt ja riesen Lobeshymnen jetzt schon. Ich glaube sogar die GameStar hat letztens ein Video gemacht, so nach dem Motto, dass das ultimative Rollenspielerlebnis oder irgendwie sowas in der Richtung... Ja, so, zumindest ihr setzt das Rollenspiel zu hohe Maßstäbe und sowas. Naja, zumindest ich freue mich mega auf das Game. Ich bin aber skeptisch, ob Baldur's Gate 3 wirklich so einen, also ich habe keine Zweifel, oder wenig Zweifel, dass sie das hinbekommen, die Spielwelt gut zu bauen. Ich habe auch keine Zweifel, dass sie es hinbekommen, irgendwie eine halbwegs brauchbare Story hinzuzimmern. Wobei ich ehrlich sagen muss, Baldur's Gate war jetzt noch nie das mega krasse Story-Game. Der zweite Teil hatte eine ziemlich coole Story. Im Prinzip ging es aber nur um irgendwelche, naja, zusammengefasst um irgendwelche, wie kommt man das denn so, Emo-Elfen im Endeffekt. Naja. Aber... War schon immer gut, also das kriegen die bestimmt auch hin. Also es gibt zwei Punkte, wo ich wirklich Bedenken habe bei Baldur's Gate 3, ob das wirklich so taugt. Und zwar, das erste ist, das ist der Stil an sich. Guckt euch Divinity Original Sin 2 an und guckt euch mal Early Access Gameplay von Baldur's Gate 3 an. Wenn ihr es richtig hart wollt, guckt ihr euch Early Access Gameplay von Baldur's Gate 3 an. Da sieht man nämlich, dass das im Endeffekt Divinity Original Sin 2 ist mit Forgotten Realms Setting. So. Und auch generell vom Stil her und auch mit den ganzen, also mit explosiven Fässern und irgendwelchen Bodeneffekten und sowas. Das ist schon sehr Original Sin-like. Ob das in ein Dungeons & Dragons Game passt, gerade als Nachfolger von Baldur's Gate, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Dezent mag das okay sein, aber was ich bei Early Access gesehen habe, da stehen an jeder Ecke irgendwelche explosiven Fässer rum und sonst was. Ja, also das ist quasi Divinity Originals in 2.5 mit Dungeons & Dragons Setting. Ja, also kommt mir das zumindest vom Stil her vor. Es gibt ja prinzipiell auch nennen wir es mal, Boden-Area-Effekte bei den Spells in Dungeons & Dragons, fünfte Edition. Da gibt es zum Beispiel so Gaswolken, die man dann verteilen kann mit irgendwelchen anderen Spells und sowas. Das steht zumindest so im Regelwerk drin. Aber so wirklich viele Bodeneffekte, wie das Divinity Original Sin 2 hatte, gibt's da eigentlich nicht. Also da bin ich bisschen skeptisch, ob das Ganze, die ganze Aufmachung und der Stil wirklich zu einem Baldur's Gate 3 passt. So, das ist das erste Bedenken, was ich habe. Und das zweite, das ist vielleicht gar nicht so wild, ja. Also, ich weiß nicht, ich komme ein bisschen drauf an, wie gut sie das Regelwerk umgesetzt haben letztendlich. Das eigentliche Problem, was ich für mich sehe, ist, man hat bloß 4 Playable Characters. Und das ist zu wenig. Doch, das ist zu wenig. 4er Party Size ist doof. 6er Party Size ist so viel besser. 6er Party Size ist allein schon aus dem Grund besser, weil du nicht gezwungen bist. Du bist ja gezwungen, bestimmte Sachen mitzunehmen. Und das ist einfach nicht flexibel genug, eine 4er Party Size. 6er Party Size war optimal. Mehr muss es nicht sein. Sie müssen nicht Sachen machen wie ein Dark mit 8er Party oder sowas, wobei das ein MMO-Game war. Aber 4er Party Size, ich weiß nicht, ob das so geil ist. Es ist eigentlich relativ klar, was du mitnehmen musst. Naja, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, wie sie es hingekriegt haben. Aber ich meine, mindestens eine 5er Party Size hätten sie machen sollen. Ich meine, mir ist klar, warum sie das nicht gemacht haben. Weil Divinity Original Sin auch eine 4er Party Size hatte. Das erste schon. Und das zweite auch. Dementsprechend, glaube ich, haben die schlicht und ergreifend, da wollten sie keine Experimente machen, ja. Trifft's, glaube ich, am besten. Aber ich bin aber, passt nicht so richtig. 6er Party Size wäre optimal gewesen. Ja, richtig krasser Weepstream hier immer. Ja, und da bin ich gespannt, ob das taucht. Ich werde mir das auf jeden Fall morgen holen. Und, aber ich werde nicht streamen, ich werde das für mich spielen. Und dann mal gucken. Ja, ein weiterer Punkt ist, man muss ja wohl, wenn man die volle Story haben will, einen der vorgefertigten Characters spielen. Man kann, glaube ich, einen eigenen machen, aber ich glaube, viele Dialogoptionen und sowas sind anscheinend gelockt, je nachdem, ob man einen Premade Character nimmt oder nicht. Da bin ich aber nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Und mal gucken. Also, ich gehe davon aus, dass es ein ziemlich gutes Game wird. Ob es ein Baldur's Gate wird, in dem Sinne, ich sehe es bis jetzt noch nicht, aber ich lasse mich gern eines Besseren belehren. So Leute, jetzt kann ich euch mal was erzählen. Und zwar, ich habe mir eine Fitnessuhr gekauft. Ja, ist vielleicht eine bessere Idee. Gehe ich auch mal von aus. Also, Leute, ich habe mir... What the f... Bin ich denn hier gelandet gerade? Men of Culture sind wieder am Start, ich sehe schon. Was wird mir denn hier für ein Schrott alles empfohlen? Ja, also, ich habe mir eine Fitnessuhr gekauft. So, und zwar eine jetzt keine super krass mega teure, so eher so eine Einsteigeruhr, so eine habe ich mir gekauft. Das nehmen wir nicht, Chandler. Bock. So eine habe ich mir gekauft. An sich, ich habe ein bisschen dran rumgespielt und so. Ich habe auch mal getestet, wie gut das mit dem Pulsmessen funktioniert. Wenn man es nur am Handgelenk hat, geht erstaunlich gut. Ich bin ein bisschen die Treppe hoch und runter geflitzt, bis ich irgendwie 145 oder sowas habe. Ich gesagt, okay, hat funktioniert. Aber es gibt ein Problem mit dieser Uhr. Und ich fürchte, dass ich die Uhr zurückschicken muss, weil... Ich weiß nicht, was mit dem Hersteller los ist. Meine Uhr ist auf Firmware 13.23. Es gibt allerdings schon Firmware 15.4 oder sowas. So, jetzt passt mal auf. Garmin Forum. Nee, Custom-Firma flashen geht nicht. So. Ach, das eine ist Deutsch, das eine ist Englisch. Wir können auch mal tatsächlich im Deutschen Forum gucken, ob das dann besser ist. So. Es gibt so ein kleines Problem. Also erstens, dass das Garmin-Forum, glaube ich, so ziemlich das hässlichste Forum aller Zeiten ist. Und das liegt nicht an meinem Dark Reader, sondern das liegt daran, dass das Forum einfach eklig ist. Aber immerhin kann man das machen, was ich bei vielen Seiten bemängele. Man kann durchscrollen. Problem ist nur, dass man manche Posts nicht richtig öffnen kann und sowas. Aber es gibt so ein kleines Problem. Seit ungefähr 2 Monaten. 2 Monate, Leute. Seit 2 Monaten kann man die Uhr nicht mehr updaten. So, und jetzt hat Garmin offiziell mal was geschrieben. As most of you already know, we are aware that a number of X55 devices are unable to update firmware. Ja, sehr schön. We hope to have a fix soon, but don't have a timeline. Das ist seit 2 Monaten. Seit fucking 2 Monaten gehen die Updates nicht. So, und wisst ihr, was das Problem ist? Ich hätte ja gar keine Schmerzen damit, mal eine Woche zu warten, bis die Firmwares wieder gehen. Das Problem ist nur, dass die Apps auf der Uhr nicht aktualisiert werden können und dass du keine neuen Apps auf die Uhr installieren kannst. Ohne Firmware-Update. Wenn du nämlich versuchst, es ist ja nicht wirklich ein Store, es ist alles kostenlos, ja, in dem App-Store. Also wenn du in diesen Garmin, in diese Garmin-App-Verwaltung reingehst und sagst, hier, ich will, hat die auch ein Pulsmesser? Die Apple Watch SE. So, und wenn du in den App-Store gehst, dann sagt er dir, ja, um die Apps installieren zu können, bitte updaten Sie die Firmware-Version. Und wenn du die Firmware-Version updaten willst, es wurde keine neue Firmware-Version gefunden. Du musst dir jetzt mal vorstellen, die verkaufen diese Uhr. Die Hälfte der Features geht nicht, weil sie Updates deaktiviert haben. Und nach über 2 Monaten posten sie heute, dass sie aware sind, dass es Probleme mit dem Updates gibt. Also das ist ja an Unfähigkeit echt kaum noch zu überbieten. Ja, schön E-Mails leaken, Leute. Alles klar. Guck mal hier, die Leute posten sich hier kaputt. Die kaufen die Uhr neu und die können sie nicht updaten und keine Apps verwenden, weil die irgendwie ihre Update-Server nicht... Also das ist wirklich absolut dämlich, ja. Also ich werde euch sagen, was ich machen werde. Ich warte diese Woche, also bis Montag warte ich ab. Ja, es ist ja... Es ist ja im Prinzip schon Mittwoch. Also ich warte bis Montag. Und wenn das Montag nicht funktioniert mit dem Firmware-Update, dann wird die einfach direkt zu Amazon zurückgeschickt. Ich sehe es überhaupt nicht ein. Ich kaufe mir noch keine neue Uhr. Ich meine, so billig war das Ding jetzt auch. Das hat 250 Euro oder so gekostet. Und kann dann die Hälfte nicht benutzen, weil der Hersteller seit 2 Monaten seine Update-Server nicht hinkriegt. Also das ist wirklich peinlich, Leute. Das hat mich vorhin auch übelst aufgeregt. Ich denke mir die ganze Zeit, Alter, warum funktioniert das nicht? Ich habe mir sogar extra, es ist ja schon wieder so ein weiteres Ding. Guck mal, es gibt, passt mal auf, halt euch mal was. Es gibt Garmin Connect. Du bekommst eine 100% bessere Uhr. Das weiß ich, ob das eine 100% bessere Uhr ist. Kommt ein bisschen drauf an, was man machen will wahrscheinlich. So, also es gibt Garmin Connect. Es gibt Garmin, passt mal auf, Garmin IQ. Gibt es noch? Dann gibt es noch Garmin Express. Jetzt nicht, dass ihr irgendwie etwa denkt, es gäbe da ein bisschen zu viele Apps oder sowas. So, Garmin Connect brauchst du, um generell alle Sachen von deiner Uhr abrufen zu können und zu Firmware updaten und sonst was. Aber aus irgendwelchen Gründen ist der App Store für die Uhren nicht in Garmin Connect drin. Ist schon mal richtig hängen geblieben, dass du überhaupt 2 verschiedene Apps brauchst. So, und wenn du Firmware-Update machen willst, dann sagen sie, ja, manchmal funktioniert das Firmware-Update über die offizielle App nicht. Dann lad dir diese verkackte Windows-Software runter und versucht ein Update darüber. Habe ich vorhin installiert. Hab versucht, ein Update über USB zu machen. Sagt mir, gibt auch keine Updates. Und dann kommt der Hit. Als ich die App beenden wollte, hat sie sich in Background gepackt und hat 55% CPU-Last verursacht. Also, ich weiß nicht, was mit den Hardware-Herstellern da immer los ist. Die schaffen einfach nicht, gescheite Software da rauszubringen. Ich habe keine Ahnung, wie man das so verkacken kann. Ne? Oh, spooky Musik hier. Passt ja richtig gut. Very, very spooky. Guck mal. Guck mal, ich kann meine Garmin nicht updaten. Ja. Ich weiß, genauso sah das bei mir auch aus, ist auf dem aktuellen Stand. Ich finde auch, die sollten ihre Software in Rust rewriten. Dann wäre sie wenigstens blazingly fast. Ich meine, auch wenn sie nicht funktioniert, wäre sie immerhin fast. Und Antworten verlangen. Ja, ist klar, Rosi. Der Garmin-Supporter sagt dann, ach ja, schön, dass du anrufst. Wir fixen das jetzt direkt für dich. Die kriegen einfach eine Standardantwort. Wir arbeiten mit Hochdruck an der Lösung des Problems. Techniker ist informiert. Gibt's dann als Antwort. Alternativ könnten die Software einfach auf GitHub packen. Ja, das wäre auch nicht verkehrt. Okay, Cello, zeig mal her. Apple Watch. Zeig mal her. Wie lange ist denn die Akkulaufzeit von der Apple Watch? Nee, ich glaube, Apple Watch ist da nicht das Richtige für mich. Ja, genau. Die Garmin hält halt deutlich länger, hat aber halt bei weitem nicht so ein hochauflösendes, gutes Display. Tja, siehst du? Nee. Also ich will jetzt erstmal, dass Garmin die Uhr fixt und wenn nicht, schicke ich die zurück an Amazon. Remote Desktop Manager. Ich weiß nicht, um was es geht, aber not Pog. Sonst macht ihr doch selbst eine Uhr. Ja, genau. Beste Idee. Ich baue mir eine eigene Armbanduhr. das ist kacke. Aber es ist, ihr müsst zugeben, es ist schon hart unfähig, oder? Es ist schon sehr unfähig. Der Clock Champ. Yep, Clock. Seit 2 Monaten, muss man sich mal vorstellen, funktioniert der Kram nicht. Wahnsinn. Display-Bedienung und sowas hat mich alles first try, als ich's am Armgelenk hatte, überzeugt. Fand ich richtig nice. Aber als ich dann gesehen habe, ich kann keine Apps installieren, ist halt kacke. Weil ich möchte beispielsweise... Ich will beispielsweise meine Wander-App damit verbinden und sowas. Und dazu brauchst du eine neue App. Und das geht halt gerade nicht. So, Update. Was wird... Oh, neue Go-Version, Leute. Blazingly fast. Nee, Moment. Go. Was ist denn der Spruch von Go? Also, wir wissen, dass Rust blazingly fast ist, aber was ist Go? Ist Go auch blazingly fast? Nee. Blazingly fast... Simply... Nee. Ich glaube, Go hat nicht so einen komischen Spruch. Es hat übrigens gar keinen Sinn, dass ich gerade Betriebssystem-Update mache. Und reboote. Wir bauen heute nicht am Frontend weiter. Das kriege ich heute geistig schneller zusammen. Eine Güte. Sagen die das selbst? Ist das Weihnachtsmusik? Nee, das sind die Credits, wollte ich gerade sagen. Sagen die auf der Go-Seite. Ja, das ist auch so ein Ding, was mir persönlich an Go nicht... Was ich nicht so schön finde an Go. Ich will nicht sagen, dass mir es gar nicht gefällt. Go ist schon eine ganz gute Sprache im Vergleich mit manch anderer. Naja. So. Da ist die VM wieder. Pogu. Nee, das kriege ich heute nicht hin. Frontend stellst. Machen wir wahrscheinlich dann morgen oder spätestens am Wochenende weiter. Stimmt, wo ist er? Der war in den letzten Streams immer am Start hier. Was ist denn Snap? Snap ist ein, kann man das Package-Format nennen? Eine Kombination ist so eine Art App-Store und Package-Format von Canonical. Das sind die Ubuntu-Hersteller. Ich überlege gerade, ob man die Canonical oder Canonical oder wie spricht man die aus? Und das ist ein sehr unbeliebtes Format. Niemand mag Snap. Ich glaube, nicht mal die Ubuntu-Mitarbeiter selber mögen Snap. Ich will weder Google Watch noch Google Fit oder sowas. Ich wollte eigentlich nur meine Uhr verwenden, wo ich 250 Euro für ausgegeben habe. Aber das ist, glaube ich, zu viel verlangt im IoT-Zeitalter. Da gibt's das nicht. Da darfst du Geld für die Uhr ausgeben und darfst die Uhr dann verwenden, für das du die verwenden willst. Obwohl weiterhin natürlich geworben wird damit, mit den Features. Aussprache, wollen wir mal gucken, wie spricht man das aus?
Canonical.
Canonical. Achtung.
Canonical.
Okay, alles klar. Wissen wir Bescheid. Das stimmt, ja. Wobei, das ist ja mehr oder weniger fürs Gleiche. Ja, Snap ist halt einfach nur Schrott. Ich persönlich bin ja auch kein wirklicher Fan von Flatpak. Einfach hier Package Manager und gut ist. Auch genannt der Pogu Manager, nicht umsonst. Also, mich würde nicht wundern, wenn es das sogar gibt. Weil es gibt ja auch PNPM, was einfach nur noch Packages. Wie viele Sterne hatten das eigentlich auf GitHub? GitHub? PNPM. Das ist ein JavaScript-Package. Das hat bestimmt 50.000. JavaScript-Packages haben, wenn die einigermaßen beliebt sind, immer 5 Milliarden Sterne. Okay, 24.000. Nur 24... Cringe, Alter. Wie kann man nur 24.000 Sterne haben? Da hab ich ja mehr. Guck hier. Easy. 63.000 Sterne. Oh, wir haben einen neuen Bug-Report. Wobei, habe ich nicht gestern definiert, dass die Software keine Bugs hat? Der hat es einfach nicht richtig benutzt. Direkt closen. Won't fix. Nee. Wenn das Webinterface halbwegs taugt, dann baue ich den Rest drumherum auf. Und ich glaube, dann ist es... Ich habe ja mittlerweile auch ein bisschen Erfahrung damit gesammelt, wie man die ganzen Fiat-Sachen... Wobei, es ist ja eigentlich... Wie heißen die jetzt? Es ist ja auch nicht mehr Stellantis, oder? Wie heißen die denn jetzt, die Fiat-Dudes? Fiat? Nee, da will ich nicht hin. Ach doch! Stellantis ist es. Genau. Schon was vom Google Browser DRM mitbekommen. Och, fangen die jetzt wieder mit dem Scheiß an. Ich dachte, das ist... Hat sich erledigt. Okay, ich dachte eigentlich, es geht mal wieder um Manifest. V3. Ach, Google dreht da doch eh frei. Wisst ihr, das ist der... Aus diesem Grund ist es enorm wichtig, dass es weiterhin Firefox gibt. Und ich finde es schade, dass Firefox die letzten Jahre irgendwie ein bisschen mitgeschafft hat daran, Firefox abzuschaffen. Man muss sagen, Firefox war mal der Browser schlechthin für alle, ich muss sagen, so Technikbegeisterten, für alle Hackermans und die es werden wollten, allein schon durch das große Plugin-Ökosystem. Aber nachdem es Firefox ja die letzten Jahre über immer weiter verkackt hat mit ihren Plugins, vor allem, dass die alle paar Versionen nicht mehr gehen, und bei einem großen Major-Update ging ja quasi auf einen Schlag fast keine Add-ons mehr, weiß ich nicht. Ich bin übrigens der Meinung, also beziehungsweise aktuell würde ich sagen, es ist vielleicht Gleichstand, aber ich war lange Jahre der Meinung, die Browser-Dev-Tools im Firefox waren meilenweit besser als das, was Chrome hatte. Aber mittlerweile weiß ich nicht, ob ich das noch sagen würde. Aber gerade aus dem Grund, Pocket und Pocket mag ich tatsächlich. Das habe ich auf dem iPhone auch als App, um da Sachen zu bookmarken. Ja, ich im Prinzip auch. Aktuell, ich muss sagen, ich habe Firefox selten benutzt in letzter Zeit, deswegen bin ich mir gerade ein bisschen unschlüssig und wollte es nicht ausweiten, es ist immer noch so, aber wenn du das sagst, ja. So, und deswegen, genau wegen diesem Scheiß, was Google treibt, ist es wichtig, dass es Firefox gibt. Dumm ist halt nur, ehrlich, warum? Diese komische Bedienung hier, die im Prinzip irgendwie an Tablets erinnert, geht mir halt auch schon ein bisschen auf den Keks. Also, Firefox hätte durchaus mehr für ihre, Kernnutzerschaft auf dem Desktop tun können, die letzten Jahre über. Alter, was ist mit der Musik los? Es eskaliert ja voll gerade. Aber insgesamt ist wichtig, dass wir Firefox weiterhin haben. Dass uns Firefox erhalten bleibt. Ich glaube, das Menü kannst du nicht mehr über... Die haben ja vor einer ganzen Weile, ich glaube zu Firefox 38 war das, haben die ganz, ganz viele alten Plugin-APIs rausgeschmissen. Das war auch der Zeitpunkt, wo das alte NoScript nicht mehr ging. Kennt ihr noch das alte NoScript, wo du wirklich jeden Scheiß einzeln bloggen und einstellen konntest? Da ist das neue NoScript und uBlock Origin nix dagegen. Das alte NoScript war extremely pogu. Zufrieden sein heißt nicht, dass es nicht noch besser geht. Ich finde, die müssten sich auch ein bisschen mehr von Chrome abheben. Und das machst du eben am besten damit, indem du weißt, was deine Hauptzielgruppe ist. Und ich glaube, dass Firefox-Zielgruppe ist nicht die Oma auf dem Tablet, sondern der technikinteressierte Benutzer auf dem Desktop. Eventuell unter Android, okay. Ich glaube, das nimmt sich alles nicht. Da sind sich alles nicht viel. Also, letztens hat Apple erzählt, unser Browser ist der schnellste Browser im JavaScript-Benchmark. Gut, dass Safari so schnell ist, habe ich gesagt, der schlauste Browser? Ich wollte sagen, der schnellste Browser, falls der schlauste Browser ist. Ist der schnellste Browser im JavaScript-Benchmark. Bei Safari wundert mich das aber auch nicht. Safari kann ja die Hälfte von modernen Webstandards nicht. Insofern muss man sich nicht wundern, dass Safari schneller ist. Und ansonsten geben sich so die letzten Jahre über Firefox und Chrome ein bisschen so die Klinke in die Hand, was den schnellsten Browser angeht. Wobei, ich würde tendenziell sagen, Google hat meistens die Nase vorne. Kann man Safari eigentlich von macOS deleten? Keine Ahnung. Habe ich noch nie ausprobiert. Ich habe kein macOS. Ich könnte mir vorstellen, das geht nicht richtig. Du kannst vielleicht die App entfernen, dann wird sie nicht mehr angezeigt, du kannst sie nicht mehr starten. Aber viele interne Sachen basieren wahrscheinlich weiterhin auf Safari. Das ist ein bisschen so wie Chrome von Android uninstallen. Der Webview wird trotzdem intern noch total oft benutzt. Es gibt ja ein paar Alternativen zu Electron, immer mehr, aber die haben halt nicht die nötige Verbreitung. Es gibt dieses Ding, was auf Rust basiert, was immer die jeweils Native Browser Engine nimmt. Es gibt WebView 2, das ist quasi Edge V8, embedded in einem eigenen Fenster. Ja. Und es gibt ein paar andere JavaScript-Engines, aber du hast schon recht, so eine richtige Alternative zu V8 gibt es eigentlich nicht. Sie können einfach Firefox über einen Paketmanager anbieten und gut ist. Ja, Tauri gibt's auch noch. Ich glaube, Tauri ist das. Warte mal. GitHub. Das ist das, was den jeweils Native WebView verwendet. Blazingly fast. Written in Rust. Ist es überhaupt in Rust? Natürlich. Was sonst? Rust. Wollte eigentlich... Ey, geh's mal weg. Wollte echt hier was suchen. Rust. Aber das verwendet unter der Haube, glaube ich, die Native WebView, ne? Das ist doch irgendwie so komisch gemacht. Und wenn nicht, Fallback zu V8. Zu... Wie heißt... Plink? Nee. Wie heißt die Web-Engine? Von Chrome? Plink? Kann das sein? Die Render-Engine? Ja, doch, Plink. Genau, guck. Die verwenden entweder WebKit, was auch hoch fragwürdig ist, weil diese Dinger meistens total outdated sind von den Libraries her und massig Sicherheitsprobleme haben. Das ist ja eines der Gründe, warum Android und iOS und auch noch viele Linux-Distributionen den Browser mittlerweile aus ihrem normalen Update-Zyklus rausgezogen haben, sodass sie den quasi ja patchen können, ohne da sich viel Gedanken machen zu müssen. Und der Android war ja bis zu... Keine Ahnung. Android 6 oder so? War ja der WebView und der Browser... Es war ja irgendwie aneinander gebundelt im Betriebssystem. Also du konntest den Betriebssystem WebView nicht einfach austauschen. Mittlerweile, das haben sie ja auch schon erkannt, dass es deutlich sinnvoller ist, wenn das geht. Aber V8 für JavaScript wird es immer noch unter der Haube sein, weil was willst du sonst machen? Für JavaScript bleibt dir außer V8 nicht wirklich was übrig. Gibt zwar ein paar andere JavaScript-Engines, aber so wirklich nennenswert, gut integriert für Desktop, so, ich glaube, fällt mir jetzt nichts anderes ein als V8 und letztendlich Node, ja. Oder meinetwegen auch Deno. Aber ich weiß nicht, ob es Electron mit Deno gibt, anstatt Node. Gibt es sowas? Wahrscheinlich nicht. Edge ist Chrome. Ja, mittlerweile ist das nur Chrome. Deno ist auch V8. Ja, ich weiß. Ich sag ja, es kann auch Deno sein. Das ist alles V8. Weiß nicht, was verwendet Bun denn unter der Haube? Bestimmt auch V8, oder? Oder was verwenden die unter der Haube? Ach, nee. Die benutzen WebKit. Okay. Ich bring's immer durcheinander. WebKit. Warte mal. WebKit ist das ursprüngliche, worauf Safari und Chrome basierten. Oder? Und Chrome hat es irgendwann geforkt und Plink draus gemacht. Und Safari verwendet es immer noch. Bring ich das richtig zusammen? Firefox hat ja was eigenes. Boah, mein Auge. Ja, Firefox hat was eigenes. Chrome? Genau. Bis April 2013 war Google an der Weiterentwicklung. Seitdem haben die das geforkt. Und jetzt gibt es Safari basiert da eigentlich nur noch drauf. Ja. Genau. Das heißt, Bun verwendet WebKit. Okay. Firefox ist V8? Die hatten doch lange eine eigene JavaScript, irgendwas mit Monkey oder sowas. Wie ist denn das? Spider Monkey, ja. Nee, Gecko ist der HTML-Renderzeug. Nee, still used by Firefox. Das haben die ausgetauscht, wirklich? Ach ja, wirklich? No. Jetzt nicht sagen, oder? Hätte mich jetzt auch gewundert, das hätte ich wahrscheinlich nicht mitgekriegt. Nee, das haben die nicht ausgetauscht. Die haben ihren eigenen Krempel. Naja. Ach, mir fällt gerade ein, wir wollten uns doch das Video vom Auer angucken. Worüber 1 und 1 war. Komm, das machen wir jetzt. Das gucken wir uns jetzt an. Bin mal gespannt auf 25 Video. Ihr kennt mich, mit 25 Minuten Video brauche ich wahrscheinlich eben eine Stunde, bis ich da durch bin. Zeig mal her. Der Bauer zeigt uns heute das Rechenzentrum, glaube ich mal, oder? Von 1 und 1.
Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wie ihr sehen könnt, wir sind nicht bei mir zu Hause im Studio, sondern wir stehen hier zwischen zwei großen Dieselgeneratoren, denn wir machen mal wieder eine Rechenzentrumstour und wir sind heute bei IONOS, denn okay. Die haben auch ein Rechenzentrum in Berlin. Das ist für mich sehr praktisch, denn das war relativ nah von da, wo ich wohne. Und das Interessante daran ist, dass ich auch schon seit über 15 Jahren Kunde bei IONOS bin, damals noch 1 und 1.
Ja, und ich auch. Ich habe einen 1-Euro-Server. Also kann man sagen, ich bin auch Kunde bei denen. Aber ich bin sicherlich keiner, der viel Geld dort lässt. Ein Euro im Monat kostet der Server. Immer noch. Das haben die auch nie erhöht.
Deswegen auch für mich...
Ein Euro im Monat V-Server. Das Ding funzt. Das ist aber einfach da und geht.
Interessant einfach mal zu sehen... Was machen die eigentlich? Wie sieht es da alles aus? Wir machen heute so eine kleine Tour durch das Rechenzentrum. Wir fangen ganz am Anfang bei der Infrastruktur an. Deswegen stehen wir hier auch gerade vor den Dieselgeneratoren, die hoffentlich nie laufen müssen. Denn die laufen ja nur, wenn irgendwie mal...
Habt ihr mal gehört, wie laut so ein Dieselgenerator ist, Leute? Weiß nicht, ob ihr da mal in der Nähe wart, wenn so ein Notstromaggregats-Dieselgenerator anläuft. Alter, ich sag euch, da haut's dir die Ohren weg. Also ich kenne das, ja, gut, ich weiß nicht, ob es wie ein Schiffsmotor ist, ich weiß nicht, ob das ein Schiff, aber es ist laut. Ich habe das mitbekommen und auch nur durch eine Tür und mit Ohrschutz auf, habe ich das mitbekommen, mal bei einem Ausfalltest bei uns im Keller, bei einem Standort Rechenzentrums Stromausfalltest. Du spürst das auch richtig, ja, dass das Ding hochdreht. Es ist nicht so, dass du das nur Brummen hörst und also, das hat ja drei Komponenten. Einmal, es ist loud as fuck, es brummt, das hörst du, trotz Gehörschutz und allem, und du merkst das auch, wenn du in der Nähe bist, dass das hochdreht. Also, okay, Wärme konnte ich jetzt so nicht beurteilen. Ich war ja nicht direkt im gleichen Raum. Aber wahrscheinlich durften wir auch gar nicht im gleichen Raum sein. Also, ich sage euch, das ist wirklich ordentlich. Das ist echt laut. Es ist wirklich laut. Und es vibriert auch. Ja. Also die Dinger, die hauen rein.
Strom weg ist, was in Berlin...
Die haben aber mehr als wir. Also bei der alten Firma, wo ich war. Also das sieht mehr aus hier. Unser Dieselaggregat, Notstrom... Was heißt das? Aggregat? Keine Ahnung. Die Dieselnotstrom, das war... Ja, vielleicht so die Hälfte hiervon, von dem einen, die haben ja hier irgendwie mindestens zwei, wahrscheinlich, dass es auch ausfallsicher ist, falls eins davon abkackt. Ja. Aber es ist laut. Auch das Kleine war schon laut. Ich will nicht wissen, was die Dinger hier, wenn die hochdrehen. Und wisst ihr, jetzt kann ich euch noch was erzählen. Es war eigentlich ziemlich clever gemacht, das Ausfallkonzept im letzten Kellerrechenzentrum von meinem letzten Arbeitgeber. Das war kombiniert. Das war nicht nur so ein Diesel-Notstrom-Aggregat, das hatte auch noch ein, also wie gesagt, das ist übelst laut gewesen, das hatte auch noch einen, tja, ich weiß nicht, wie man das nennt. Das ist so ein Ding, was sich dreht die ganze Zeit. Also ihr müsst euch vorstellen, ihr habt ein Gewicht mit ein paar hundert Kilo, keine Turbine, nein, keine Turbine. Schwungrad, sowas in der Richtung, ja. Also, ihr habt da irgendwie ein Gewicht mit ein paar hundert Kilo, das dreht sich und, also die ganze Zeit wird das angetrieben. Das hat natürlich, das kostet natürlich auch sinnlos Energie, aber gut. So, ihr habt ein paar hundert Kilo Gewicht, das dreht sich die ganze Zeit im Kreis und wenn der Strom ausfällt, dann dreht sich das Gewicht noch weiter. Ist ja klar, ja, wenn du ein paar hundert Kilo Gewicht hast, was sich schnell im Kreis dreht, da hat es ja einen gewissen Schwung drauf, eine gewisse Energie. Und wenn der Strom dann ausfällt, dann dreht sich das Gewicht noch ein paar Mal weiter und dann hast du für 2-3 Sekunden noch Strom. Und das ist die Zeit, die du brauchst, um zu überbrücken, bis der Diesel anspringt. Das ist eigentlich ziemlich clever gemacht. Du hast quasi ein nahezu Nicht-Ausfall, also du hast quasi eine Sache, die im Prinzip nicht ausfallen kann, ja, außer dir bricht das Gewicht durch oder so. Und keine Batterien. Doch, ich gehe davon aus, dass die auch Batterien hatten, irgendwie zusätzlich, frag mich nicht. Aber das war einmal, also ich weiß, dass das Ausfallkonzept darauf basierte, du hast einen Diesel und du hast die Möglichkeiten mit diesem Gewicht, was da rumsaust, irgendwie ein paar Sekunden zu überbrücken, bis der Diesel anspringt. Es kann durchaus auch sein, dass noch zwischendurch auf Batterien umgeschaltet als frag mich nicht genau. Ich hatte ja mit dem Rechenzentrum im letzten Gebäude nicht allzu viel zu tun, so rein von der Infrastruktur her. Aber es war schon ganz interessant. Und Diesel, eine Sache, die ich halt beim Diesel gemerkt habe, das Ding ist abfucklaut, wenn das hochdreht. Das brummt und das vibriert. Also hast du echt das Gefühl, also das ist nicht so, das kommt dir nicht vor wie irgendwie LKW oder so. Das kommt dir schon ungefähr so vor wie, ja, es ist ein bisschen, man kann das ein bisschen beschreiben. Kennt ihr Motorradfahrer, die, weiß ich, ihren Auspuff manipuliert haben oder sowas? Das Motorräder, wenn die schnell fahren und dass die mega laut sind? So, und wenn ihr da daneben steht, ungefähr so kann man sich das vorstellen. Und wenn ihr nachts das Fenster offen habt und an der Straße wohnt, da fährt so ein Typ vorbei mit so einem Motorrad. Ungefähr so kann man sich das Gefühl vorstellen. So ungefähr in dieser Richtung. Nur noch ein bisschen mächtiger kann ich das vorstellen, wenn so ein Dieselteil anläuft. Und ihr steht schon nicht direkt daneben. Ihr steht schon in einem Raum daneben, wo eine Wand dazwischen ist. Okay, weiter geht's.
Glücklicherweise selten der Fall ist. In dem Rechenzentrum, wo wir heute sind, befinden sich ca. 25.000 Server. IONOS hat insgesamt ungefähr 100.000 Server.
Ich dachte eigentlich, die heißen IONOS. Aber ich glaube, er hat recht. Bei der Aussprachenthematik fällt mir immer wieder ein, dass ja auch alle Asus falsch aussprechen. Und dass Asus keine Probleme mit der Aussprache Asus hat, auch wenn es offiziell eigentlich Asus ist. Aber was Asus gar nicht mag, habe ich mir sagen lassen, ist Asus. Haben mir mal so ein paar Leute von Asus erzählt. Ja. Gesagt, ja, Asus ist eigentlich nicht ganz korrekt, aber Asus ist kein Problem, aber Asus mögen sie nicht. Weil manche Amis würden Asus wohl Asus aussprechen. Asus.
Schon eine sehr, sehr große Anzahl und ich bin gespannt, was wir da heute sehen können. Bei den Generatoren hier ist es so, links und rechts von mir natürlich große Diesel, sowas, was man auch in einem Schiff haben könnte. im etwas größeren Kahn. Und die haben ca. 3000 PS pro Teil, also auch ca. 3000 kVA Leistung, falls es mal ein Problem mit der Stromversorgung gibt. Die Stromversorgung, normalerweise würden wir jetzt bei der Trafostation vielleicht starten, wo eben die Energie von außen im Rechenzentrum zugeführt wird. Da können wir nicht rein, aus guten Gründen, weil da sind 10.000 Volt. Wir wollen ja auch noch ein bisschen länger leben. Deswegen gehen wir da nicht rein und starten hier bei der Notstrom.
Ja, da, also wenn ich vor einer Sache Schiss habe, dann ist es wirklich Strom, also Hochspannung und irgendwelche Elektroinstallationen, wo ich nicht genau weiß, wie weit man wohin, wie rangehen darf. Da habe ich Schiss vor.
Versorgung. Und jetzt gehen wir mal weiter. Wir machen erstmal weiter mit der Infrastruktur. Wir sind hier in der Niederspannungshauptverteilung.
Aha.
Davon. Und generell erstmal vom Aufbau her ist auch hier in dem Rechenzentrum alles redundant angelegt. Das sieht man erstmal daran, dass die von euch aus gesehen rechte Seite, die ist oben blau markiert und die von euch aus gesehen linke Seite, die ist orange markiert. Und das ist Rechenzentren typisch, dass man versucht, alles in doppelter Ausführung da zu haben. Das
war guck schon bei mal, habt ihr gesehen, was da hinten steht? Man sieht es gar nicht. Ach nee, ist es nicht. Ich dachte, so ein guter alter Wagen, die Dinger, die man nicht richtig steuern kann, aber wo gerne aus irgendwelchen Gründen immer Technik mit rumgefahren wird. Wisst ihr mal, ich meine, diese Wegen, die man nicht richtig steuern kann, die es aber überall gibt.
Ist oben blau markiert und die von euch aus gesehen linke Seite, die ist orange markiert. Und das ist Rechenzentren-typisch.
Die nur quasi gezogen und gesteuert werden können, aber nicht geschoben und gesteuert werden können. Ja, genau, nur vorne drehbare Räder, das meine ich richtig.
Dass man versucht, alles in doppelter Ausführung da zu haben, das war schon bei den Generatoren so, da haben wir auch nur einen Raum gezeigt. Das gibt es auch doppelt, weil es kann ja immer sein, dass irgendwas ausfällt. Und für den schlimmsten Fall will man ja alles doppelt haben, damit einfach alles immer laufen kann. Grundsätzlich ist es hier so, dass ja die Spannung von außen mit 10.000 Volt ankommt. Das geht durch den Transformator und kommt dann hier mit 400 Volt in diesem Raum an. Und dann hat man eben diese ganzen Verteilerkästen, was am Ende nichts anderes ist als bei euch zu Hause im Haus, nur dass das alles ein bisschen größer ist. Also zu Hause hat man eine 16 Ampere Sicherung, hier ist es halt 1600 Ampere, also ein kleines bisschen größer. Ansonsten ist das alles das Gleiche. Und das, was man hier sehen kann, sind dann die einzelnen Kästen, wo die Stromschienen oben rausgehen, die dann zu den einzelnen elektrischen Anlagen gehen.
Okay.
Also das kann hier, seht ihr, das kommt vom Generator, dann...
Mit dem Part kenne ich mich rechenzentrumstechnisch nicht aus, mit Elektroversorgung und sowas, keine Ahnung.
Hier wo EV 3.3 steht, 2.3 A, B, das sind dann die einzelnen Elemente, die zu den Rechenzentren hochgehen. Also das ist im Prinzip die Stromversorgung, die dann mit 400 Volt über Stromschienen, also deswegen sieht es da oben auch so aus, es sind keine Kabel, es sind halt riesen fetten Kupferplatten, die dann gebogen werden bis oben hin.
Chatke, Elektronikors unter euch, aus so einer normalen Steckdose darfst du ja nur maximal, wie er hat ja auch gesagt, gibt es ja nur maximal 16 Ampere, 230 Volt 16 Ampere. Und im Dauerbetrieb darfst du ja, glaube ich, oder solltest du ja aus den meisten Steckdosen sogar nur maximal 10 Ampere holen. Aber was habe ich denn für eine Sicherung bei meinem Autoladegerät? Bei der Ladestation, habe ich ja extra einen Elektriker geholt, das sind 11 Kilowatt Ladegerät, glaube. Und das muss speziell angeschlossen werden. Das sind dann 400 Volt 16 Ampere, glaube ich. Oder? Oder sind es 32? Nee, 32 wären es bei 22 Kilowatt. Ladestation. Ich glaube 16. Genau, irgendwie sowas, genau. Also okay, es ist weiter eine 16 Ampere Sicherung. Dreimal. Ja, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber das klingt korrekt.
An die Rechenzentren. Was auch noch ganz kurz erwähnt sei, auch hier in dem Rechenzentrum ist natürlich für die Sicherheit immer gesorgt. Das heißt, hier hinten hinter mir.
Ja, ich habe aber nicht 22, ich habe 11. Weil mit 22 musstest du erst einen Antrag bei den Stadtwerken stellen und sowas. Da hatte ich keinen Bock drauf.
Gibt es wieder so eine Rauchansauganlage. Das heißt, bei diesen Anlagen, die man hier sehen kann, also das werdet ihr wahrscheinlich in anderen Räumen im Hintergrund auch sehen können, da gibt es immer diese Kästen mit den Rohren dran. Und die, sage ich mal, sind schlaue interaktive Rauchmelder. Das heißt, die saugen die ganze Zeit Luft an und messen die Partikel, die in der Luft drin sind. Weil bei einem normalen Haushaltsrauchmelder...
Quasi ein High-IQ-Rauchmelder.
So, dass der in der Regel nur auslöst über ja, viele Partikel, die in der Luft sind. Das heißt, wenn da mal Rauch ist, dann wird irgendwie Licht blockiert und dann weiß der, jo, hier brennt es vielleicht. Und bei so einer Anlage, da misst man halt schon vorher kleinste Mengen an Partikeln und weiß dann, okay, hier könnte es ein Problem sein, ohne dass man hier wirklich Rauch sehen würde. Also das wird dann eben wesentlich früher erkannt, als es beim Rauchmelder zu Hause der Fall wäre. Wenn es doch mal brennen sollte, was hoffentlich nie passiert, dann seht ihr hier oben eine Leitung, die läuft ja.
Ich war einmal im Rechenzentrum, wo es Feueralarm gegeben hat. Nicht bei uns, also nicht bei uns am Standort, sondern wo wir uns eingemietet haben damals in Frankfurt, gab es Feueralarm. Es war aber kein Feuer, es gab nur Feueralarm. Ich weiß nicht, wo der Feuer... Also, also es gibt ja einmal so Co-Location-Sachen, da kriegst du halt so ein Rack, kannst dein Zeug reinstellen. Wir hatten halt ein komplett eigenes Abteil gemietet. So, und da waren wir da und auf einmal gab es Feueralarm. Da mussten wir alle ganz schnell raus... Und wir durften irgendwie erst, glaube ich, 1,5 Stunden später oder so wieder rein. Und nee, ich glaube, also da bin ich mir nicht sicher, ob die irgendwas mit was machen die das immer zum Flammen ersticken. Keine Ahnung, ob die da irgendwas hatten für, was machen die denn da? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Es ging weder irgendwelche Sprinkler an, noch ging irgendwelche anderen Sachen bei uns. Also bei uns wurde nichts hardwaremäßig beschädigt. Es gab aber Feueralarm, mussten alle raus und wir durften, glaube ich, erst 1,5 Stunden später wieder rein. Und was haben wir gemacht? Das ist schon ewig her. Da war ich noch in der Ausbildung, schon ganz lang her. Und was haben wir gemacht? Wir haben uns einfach 1 Stunde bei McDonald's hingesetzt und haben gefressen. Als Arbeitszeit. Weil... Wir wollten ja arbeiten, konnten aber nicht.
Da steht auch an der Seite Stickstoff drauf. Sieht so ein bisschen aus wie eine Dusche. Da möchte ich auf jeden Fall nicht hier in dem Raum sein, aber dann wird der Raum mit Stickstoff geflutet werden. Und das verdrängt natürlich allen Sauerstoff, führt dazu, dass wenn ein Brand irgendwo vielleicht
Stickstoff
auch mal entstehen ist, dass der sich eben
gar... Aber ich bin mir relativ sicher, dass die dort, also zumindest in unserem Abteil, wo unser Rechtszentrum war, da war nichts mit Stickstoff. Da durfte man danach auch ohne Probleme wieder rein. Die haben uns nach 1,5 Stunden einfach wieder reingelassen. Und da ist auch nichts irgendwie von der Decke irgendwas gewesen. Ich weiß auch, unsere Server hatten keinerlei Probleme. War alles okay. Nichts nass, nichts eingeschäumt, nicht sonst was. Also ich glaube, die haben es schon gecheckt, dass das ein falscher Alarm war.
Gar nicht erst ausbreiten kann oder dann im Fall eben komplett gelöscht wird. Einmal im Jahr wird dann auch der sogenannte Black Building Test gemacht. Das heißt, da wird dann einfach getestet, ob die Generatoren und alles, was man an Infrastruktur hat, auch im wirklich reellen Einsatz funktioniert. Das heißt, über so eine Steuerung hier kann man das dann so koordinieren, dass man das Rechenzentrum im Prinzip von der Außenwelt trennt, also die externe Stromversorgung, und dann nur mit der internen Stromversorgung arbeitet, weil man muss ja natürlich auch sicherstellen, dass das, was man als stehen hat, auch immer funktioniert. Die Generatoren werden auch einmal im Monat getestet, aber das ist dann nicht dieser vollständige Black-Building-Test, wo man dann das Rechenzentrum auch tatsächlich mit dem Strom der Generatoren versorgt. Ja. Wir sind jetzt ein paar Etagen höher und auch ein paar Etagen lauter, wie ihr wahrscheinlich hören könnt. Falls ihr so ein Piepen wahrnehmen könnt, das liegt dran, weil wir neben der USV stehen. Unterbrechungsfreie Unterbrechung.
Ja, das ist ein Zungenbrecher. Das passiert mir auch öfters. Freie. Deswegen bevorzuge ich tatsächlich mittlerweile Uninterruptible Power Supply, aber unterbrechungsfreie Stromversorgung ist auch echt ein heftiges Wort.
Stromversorgung.
Sprachen lernen, Bubble.
Hier kommt die Stromversorgung von unten an, wieder eben mit den 400 Volt. Und das Ganze geht dann durch die USV durch. Also USV ist am Ende nichts anderes.
Chatkiss, welcher Fachinformatiker hat aufgepasst für seine Abschlussprüfung? Welche Sorte von USV ist das? Oder UPS, wenn wir es auf Englisch sagen wollen. Ja, hört es euch mal an.
Lernen Bubble.
Hier kommt die Stromversorgung von unten an, wieder eben mit den 400 Volt. Und das Ganze geht dann durch die USV durch. Also USV ist am Ende nichts anderes als...
Es geht durch die USV. Es ist also auf jeden Fall eine Online-USV. Ich weiß nicht, was für eine Subkategorie, das wisst ihr eher als ich. Bei euch ist es noch nicht so lange her, wo ihr die Abschlussprüfung geschrieben habt. Aber das müsste eine Online-USV sein, wenn ich das richtig zusammenkriege. Nicht Line Interactive. Line Interactive ist doch die Geschichte, die umschaltet, wenn der Strom weg ist.
Kann man sagen, eine große Batterie, die dafür sorgt, dass im schlimmsten Fall, wenn der Strom von außen gekappt wird, dass hier nicht direkt das Licht aus ist, sondern das sind halt Batterien. Und die Batterien können bis zu 20 Minuten Volllast circa dieses ganze Rechenzentrum hier versorgen. Weil natürlich, ja, wenn der Strom von außen
ausfällt. So in dem Dreh hatten wir im alten Rechenzentrum auch irgendwie Viertelstunde, 20 Minuten.
Dann dauert es auch ganz kurz, bis die Generatoren anlaufen. Das dauert vielleicht 1-2 Minuten. Aber diese 1-2 Minuten, bis die Generatoren den Strom liefern für das Rechenzentrum, müssen natürlich überbrückt werden. Und das macht dann die USV, die neben mir steht. Auch hier, also wir hatten es ja unten.
Vielleicht habe ich euch im Vorfeld auch Mist erzählt. Vielleicht gab es echt noch zusätzlich Batterien. Dort, wo ich euch erzählt habe von dem Test, wo ich dabei gewesen bin. Aber ich habe auf jeden Fall nur das mit dem Gewicht und den Generatoren mitgekriegt. Vielleicht waren da zur Überbrückung dort auch Batterien, keine Ahnung.
Schon mit den unterschiedlichen Farben, das sieht man auch hier wieder. Da kommt einmal Orange hoch und einmal Blau hoch. Wir sind jetzt eigentlich auf der blauen Seite, die orange Seite gibt es nochmal drüben. Und die USVs, die wir jetzt hier neben mir stehen, sehen, sieht man auch, gehören zur blauen Seite. Und jede von den Seiten ist da, die Ausfallsicherheit ist das große Thema. Das bedeutet, dass die blaue Seite natürlich den kompletten Teil hier versorgen kann und auch die USVs, die hier stehen, können den kompletten blauen Teil versorgen und das doppelt. Also auch die USVs, sagt man N+1, sind die ausgelegt, dass sie das Ganze versorgen können. Und jetzt komme ich im Prinzip gerade von dem orangenen Gang hinter mir. Zwischen diesen ganzen Batterien durch, die dann den Strom...
Das ist ordentlich!
...zur Verfügung stellen können.
Also so viel Batterien hatten wir im Rechenzentrum nicht. Auch im alten nicht. Und auch in den anderen Rechenzentren von damals, wo ich noch beim Provider gearbeitet habe. In der Größe nicht.
Mal soweit sein. Also seht ihr hier drin und die sind auch deswegen hier so eingekapselt, also sieht man durch diese wahrscheinlich Acryl oder sowas, sieht man durch, da sind die Batterien drin und die Batterien, wenn ich hier hinfasse, da kommt so ein bisschen mir kalte Luft entgegen, beziehungsweise ich merke halt, dass das Teil hier kalt ist, weil die Batterien werden auch gekühlt.
Ja, okay.
Wie in den meisten Rechenzentren ist es auch hier so, wir stehen ja hier auf einem Boden. Aber es ist nicht wie zu Hause, dass der Boden,
ja,
halt
gut,
einfach
das,
der Boden
das ist. Ja, das ist normal.
Hier hat man eben dieses typische Konzept mit den Kalt- und Warmgängen. Das bedeutet, unter mir befindet sich überall kalte Luft. Und wenn man so eine Platte hier rausnimmt, dann kommt mir kalte Luft entgegen. Genau das.
Hat nicht letztens von euch mal im Chat jemand erzählt, dass er als Azubi unten unter den Bodenplatten immer gepennt hat, ohne erwischt zu werden? Wo ich mir auch gedacht habe, was mit euch los?
Das gleiche hat man im Prinzip da, wo die Batterien stehen, das heißt, da ist unten offen, da kann kalte Luft zu den Batterien strömen und dann werden die gekühlt. Man versucht da immer ca. 20 Grad Celsius zu halten bei den Batterien, weil dann halten die einfach deutlich länger, als wenn die hier im Sommer zum Beispiel bei 35 oder 40 Grad Celsius stehen würden. So eine Platte haben wir jetzt aus dem Boden mal rausgenommen und da sieht man hier unter mir laufen zwei so gräulich laufende Schienen lang. Und das sind die Schienen, auf denen dann der Strom letztendlich zu den Servern geführt wird. Das sind Schienen, die jeweils 160 Ampere führen. Und dann sind diese kleinen Kästen hier dran, wo man einfach an einen kleinen Sicherungskasten denken kann.
Okay, genug Stromversorgung, ich brauche Server. Ja, Netzwerk. Ach komm, wir lassen jetzt laufen.
Der ist mit 63 Ampere abgesichert, geht es dann neben mir zu den Racks. Und auch hier ist es natürlich wieder so, dass wir die Stromversorgung ja doppelt haben an den Server ran. Das heißt, zwei Stromschienen gehen logischerweise an einen von diesen Schränken. Und dann ist es hier auch farblich
gekriegt. Sieht man schon, im Vergleich zu Hetzner scheint das ganz normale 19-Zoll-Server-Hardware, zumindest an der Stelle, ganz normale 19-Zoll-Server-Hardware zu sein. Wir sehen es jetzt nicht so ganz, aber sieht erstmal so aus.
Kennzeichnet, da haben wir dann auch weiße und schwarze Kabel, die jeweils an einen Server gehen. Das sieht man auch hinten, wenn man hier mal so hinschaut, da sieht man, da sind zwei Netzteile drin und da haben wir einmal ein weißes.
Hier seht ihr übrigens eine Sache, die im Rechenzentrum heutzutage auch immer noch allgegenwärtig ist. Ein VGA-Ausgang. Selbst die neuesten Kisten. Wobei, die sind nicht so... Ach, guck mal, HP. HP? Ja, HP, oder? Was sind HP? Von der Farbe her würde ich sagen, das ist HP, oder? Was meint ihr? Von diesem... Mein Dell hat auch so ein bisschen gräulich. Aber ich würde sagen, das ist HP. Von der Farbe her. Sieht so nach einer typischen HP-Blende aus. Und jetzt auch nicht unbedingt nach dem aller... frischsten. Aber VGA haben die trotzdem alle noch. Super Micro. Das kann auch sein, die haben auch ähnliche Farben. Aber das ist so, für mich ist das so die typische HP-Farbe. So ein alter DL380. Stimmt, ja. Ach, die haben den Kram umbenannt, hä? Haben die den Kram? Nee, guck mal, hier. Immer noch die typische HP-Farbe ist dran. Ja. Ich kenne auch die alten hier. Guck, das ist so die typische HP-Farbe, die man hier sieht. Ey, ich gehe davon aus. Es könnte auch Super Micro sein, aber... Ich würde jetzt einfach mal pauschal sagen, HP-Hardware ist auch deutlich verbreiteter im Rechenzentrum als Supermicro. Also insofern, ich sage einfach mal HP. Ein HP-Server, genau.
Natürlich die Netzteile auch redundant sind, aber dementsprechend auch die Stromversorgung. Und so ist es farblich gekennzeichnet, dass die auch immer wissen, welche Seite ist denn was. Also ich weiß jetzt nicht, ob weiß A oder schwarz B ist. Aber auf jeden Fall hat man dann immer das eine oder das andere, beziehungsweise das eine und
das
andere.
Ja, das war bei uns auch so.
Als Mitarbeiter, wenn man hier Service macht, wenn man hier das
überall
reinsteckt, immer weiß, jo, ich habe auf jeden Fall...
Also das war überall in jedem Rechenzentrum so, dass du bei den Schienen unterschiedliche Stromversorgung hattest, ja. Und du hast ja bei den Servern meistens noch zwei verschiedene Netzteile. Das ist recht Standard, sag ich mal. Guck mal, hier schwimmen ein paar Glasfaserkabel durch, glaub zumindest.
Stromversorgung dran, damit die Ausfallsicherheit immer gegeben ist. Was man vielleicht gerade auf der Aufnahme nicht gesehen hat, was ich aber sehr interessant finde als kleines Detail, ich hatte mich kurz gewundert, was hier oben denn eigentlich...
Schön ordentlich, muss man sagen. Das sah nicht überall so schön aus wie hier. Also, das Rechenzentrum, wo ich am meisten gewesen bin, das... Moment, was ist... Chico, was ist? Hast du gehört? Wow! Hat sie gemacht gerade. Und jetzt? Was ist? Ja, jetzt geht sie wieder weg. Okay. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, also in dem Rechenzentrum, wo ich am meisten gewesen bin, bei uns in Frankfurt, das ist übrigens das Rechenzentrum, wo ich euch erzählt habe, dass es nicht im Keller gebaut werden konnte, sondern im 6. Stock oder im 5. Stock irgendwo, weil der Vorstand seinen Parkplatz nicht aufgeben wollte. Ihr seht, im Business Enterprise Umfeld ist auch nicht unbedingt alles immer rein von Logik geprägt. Und zumindest dort sah das bei weitem nicht so ordentlich aus wie hier. Da gab es Netzwerkkabelschränke, da ging die Tür nicht mal mehr zu und keiner hat sich getraut, die Tür quasi zuzudrücken, weil er Angst hatte, er reißt irgendwelche Kabel da raus oder knickt sie ab.
Diese gelbe Schiene ist, dieser gelbe Kanal, der hier überall rumläuft, weil natürlich die Stromversorgung ist unten. Auf den ersten Blick denkt man, das ist irgendwie Strom oder sowas, aber das Gelbe, da liegt überall Glasfaser drin. Ah. Denn die ganzen Sachen sind natürlich, wenn es schnell gehen muss, logischerweise über Glasfaser verbunden, vor allem weil es ja ein störungsfreieres
Fiberoptik ist
als das typische Netzwerkkabel. Aber wie man sehen kann, hier sind auch über Netzwerkkabel dran. Und damit sich das Ganze...
Ja gut, die Glasfaser könnten ja auch hauptsächlich für Storage sein, je nachdem, wie die das machen. Aber wahrscheinlich ist es für normalen Netzwerktraffic und Storage.
Und vor allem auch nicht...
Lichtwellenleiter, korrekt. Nicht hier mit irgendwelchen komischen Anglizismen. Lichtwellenleiter.
Weil Netzwerkkabel kann man einfacher irgendwie handeln, irgendwie reinlegen, als Glasfaser. Deswegen liegen Glasfaserkabel immer in den gelben Kanälen drin, dass die mechanisch nicht durch Netzwerkkabel irgendwie belastet werden.
Das ist eine gute Idee.
Beeinträchtigt werden, weil wenn man da
so ordentlich sind wir nicht gewesen. Das aber klingt mir nach einer sehr sinnvollen Idee.
Wäre, dann könnten da auch Beschädigungen entstehen und das vermeidet man so. Jetzt befinden wir uns in einem der Kaltgänge, wo letztendlich auch Server stehen. Die hört man hinter mir nämlich ziemlich laut schreien. Hier neben mir...
Ich muss jetzt gerade mal was zum Thema Glasfaserkabel erzählen. Bei meiner allerersten Wartung nachts in einem Rechenzentrum, ja, da waren wir fertig, wir haben Firmware-Upgrades gemacht, weiß ich heute noch. Sind wir nochmal durchgelaufen und ich habe die Jacke schon angezogen, ja, und dann bin ich mit meiner Jacke hängen geblieben, vorne an einem Glasfaserkabel, an einem Switch, und habe das Glasfaserkabel rausgerissen mitsamt dem Glasfasermodul. Und ich habe es einfach ganz, ganz schnell wieder reingesteckt und bin weitergelaufen und habe gehofft, dass nichts passiert. Und anscheinend ist auch nichts passiert. Aber dann habe ich mir echt ein bisschen in die Hose geschissen, so. Hat auch nie jemand was gesagt. Wieso nachts geht das nicht in einem HA-Environment im laufenden Betrieb? Auch wenn du HA-mäßig deine Sachen aufgebaut hast, es gibt immer Hardware, die schwierig ist, parallel zu upgraden. Und damals war das mit HA, mit der Netzwerk-Firewall-Infrastruktur nicht so weit her. Und außerdem sind viele Unternehmen generell so ein bisschen nicht so risikoaffin. Die sagen, mach das lieber trotzdem nachts, auch wenn nichts passieren sollte. Streng genommen finde ich das verständlich, aber nicht sinnvoll, weil gerade wenn du, Netzwerk lasse ich mir vielleicht noch gefallen, aber gerade wenn du Services updatest, irgendwelche Versionen oder irgendwelche neue Infrastruktursachen austauscht, VMs runterfährst, eine Update wieder hochfährst, es ist meistens besser, man macht das zu normalen Zeiten, wenn die Leute da sind, die sich mit den Problemen auskennen und es besser fixen können, wenn was in die Hose geht. Also, ich persönlich bin ein Fan von Wartungsarbeiten, auch kritische Wartungsarbeiten, wenn es die Infrastruktur hergibt, auch ganz normal am Tag zu machen. Aber Netzwerk ist immer so ein Spezialding.
Ist die, ich sag mal, die Internetanbindung nach draußen von dem Rechenzentrum, da haben wir 4x100 Gigabit, beziehungsweise hier
ordentlich
2x100 Gigabit, und dann in dem Gang neben uns, ich glaube einen Raum weiter, nochmal 2x100 Gigabit Anbindung.
Das ist ordentlich.
Da gehen die Steam-Downloads auf jeden Fall ordentlich zügig. Von diesen einzelnen Einheiten wird es dann natürlich weiter verteilt. Also hier neben mir sind ganz viele Verteilungen.
Steam könnte ja so viel gar nicht liefern auf einmal. Aber das ist natürlich ordentlich. Ich bilde mir ein, wir hatten damals nur 2 Gigabit synchron an dem einen Standort. Also doppelt, 2x2 Gigabit. Synchron muss ich dabei sagen, hatte keine DSL da im RZ. Mr. Amek, danke schön für den Sub. Übrigens, sorry Leute, falls ich es übersehen habe, massive nice Subscriptions heute wieder. Habe ich bestimmt die Hälfte der eher. JST Lan hat subscribed, der agile Enjoyer hat auch resubscribed, Sergeant Silver am Start. Dankeschön für die Subs, Leute. Pogu.
Heiler, sag ich mal. Und da wird
weiß jemand, was das für Racks sind? Ich kenne die Dinger. Da greift man mit dem Finger hier vorne rein, ich hatte die auch schon mal im Rechenzentrum. Da greift man mit dem Finger hier unten in das Schlüsselloch rein, drückt nach oben und dann springt dieses Ding raus. Und man kann aufmachen. Das ist normalerweise nicht gedacht. Normalerweise ist es dafür gedacht, glaube ich, dass man ein Schloss da reinmacht. Aber an dem einen Standort, wo wir diese Dinger hatten, da war da kein Schloss drin. Da musstest du immer mit dem Finger hier in das Loch reingreifen und hochdrücken. Und dann ist es halt hier rausgesprungen. Ich vermute, dass es ja auch so ist, weil ich sehe keine... Na, man erkennt es jetzt nicht so richtig. Es könnten auch wirklich Schlösser drin sein.
Das dann je nachdem, was da gebraucht wird.
Ja, na, doch, hier sieht man es, da sind Schlösser drin. Die Version, die ich kenne, war ähnliche Version, aber es waren keine Schlösser eingebaut. Es war hier nur dieses Loch für Schlösser. Und dann hat man hier mit dem Finger reingegriffen und musste nach oben drücken und dann hat sich hier die Verriegelung gelöst. Eigentlich ist das doch Scam, die teilen sich doch die Netzwerkanbindung mit allen anderen Servern. Hä? Nein, das ist den hier in Uplink. 4x100 Gigabit. Das ist quasi die Anbindung in den Backbone von, tja, weiß nicht, inwieweit die das, bis wohin die das noch selbst betreiben. Dann sind das doch gar keine 100 Gigabit pro Server. Nein, es sind keine dedizierten Anbindungen für den Server. Aber die werden dir das bestimmt auch nicht verkaufen. Keiner verkauft dir eine rein exklusiv, wobei weiß keiner schon. Du kannst ja auch eigenes Glasfaser legen lassen, das geht schon. Aber niemand verkauft dir, wenn da 100 Gigabit oder was weiß ich, so viel Bandbreite steht. Das heißt nie, dass es exklusiv für dich ist. Ja, also das ist damit nie gemeint. Das ist die Anbindung für den Backbone, beziehungsweise ich weiß nicht, bis wohin sie es selbst machen.
Weiter verteilt auch mit 100 Gigabit oder vielleicht auch nur mit 10 Gigabit, je nachdem, an welchem Schrank das geht und was da auch dann letztendlich an Geräten dranhängt. Und wir stehen jetzt einfach hier in einem dieser typischen Kaltgänge drin. Also unter mir kommt eben die kalte Luft raus und es geht dann hier durch die Server. Und das hier ist auch ein extrem interessantes Produkt, muss man sagen.
CLI-Jumper, danke für den Sub. Mich würde interessieren, wie warm es bei denen im Rechenzentrum ist, weil der Trend, so die letzten 10 Jahre, würde ich fast schon, länger, 15 Jahre, 10 bis 15 Jahre, geht eigentlich dahin, dass man es im Rechenzentrum wieder ein bisschen wärmer macht im Vergleich zu früher. Also, wohin es früher, was weiß ich, 18 Grad waren, 20 Grad ist das, was die Klimaanlage ausspuckt. Das ist nicht unbedingt, dass es in dem Raum 20 Grad ist. Zumindest dort, wo er am Anfang drinne war. Zumal es ja oftmals auch so ist, dass du so Art Würfel da stehen hast, mit dass du geschlossene Zonen im Rechenzentrum hast. Also, dass du quasi einen Gang hast, wo die Server dann die warme Luft rausblasen und dann wird's quasi angesaugt und dann kommt kalte Luft von der anderen Seite, je nachdem ein bisschen, wie das aufgebaut ist. Aber der Trend ging dahin, das tatsächlich wieder ein bisschen wärmer zu machen. Also, dass man es nicht hardcore runterkühlt auf 18 Grad, sondern vielleicht sogar schon ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, was da gerade so eine angesagte Temperatur ist. Bauchgefühl sagt mir so irgendwas, vielleicht 24 Grad. Weil sich wohl rausgestellt hat, dass man sehr viel Geld damit sparen kann. Und dass die Kisten auch nicht nennenswert Dauer einbüßt. Also der Trend die letzten Jahre ging wieder hin, die Rechenzentren ein bisschen wärmer zu machen. Also damals, als ich meine Ausbildung noch gemacht habe, da war das alles richtig runtergekühlt auf irgendwie 18 Grad und sonst was. Da musstest du wirklich auch Jacken anziehen da drinne. War kalt, hat ein bisschen gezogen, ohne Jacke. Und die letzten Male, wo ich dann im Rechenzentrum war bei uns, war das alles eigentlich easy, konntest du auch im T-Shirt rumlaufen. Hast jetzt vielleicht nicht geschwitzt, aber war jetzt nicht so unangenehm. Hattet ihr in eurem Rechenzentrum auch managebare PDUs? Das ist eine gute Frage. Also wir hatten auf jeden Fall einen zentralen Keyboard-Maus-Switch-Zeugs über Netzwerkkabel. Du hattest hinten so einen Technikraum und da konntest du dir dann quasi Maustastatur anschließen und dann konntest du dir das patchen mit so einem Netzwerkkabel. Das kam dann hinten in dem Raum raus. Wir hatten aber auch mehrere Wagen mit Tastatur und Monitor, wo man im Zweifelsfall direkt an die Kiste dran konnte. Aber ob man Strom Remote wirklich so hart ein- und ausschalten konnte, weiß ich nicht. Ist aber auch gar nicht wirklich notwendig gewesen, weil in der Regel konntest du den Server ein- und ausschalten über das Management-Interface von der Kiste. Ja, in ganz seltenen Fällen hättest du theoretisch vielleicht auch so IP-Steckdosenmäßig was gebraucht. Aber ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, ob wir sowas hatten.
Hier haben wir eigens designte Gehäuse von IONOS. Denn, also es ist zwar 19 Zoll Breite, aber diese Gehäuse, die die verwenden, sind komplett in-house designed. Denn das sind sogenannte BTO-Produkte. Das heißt, jemand kann online diese Server konfigurieren und dann nach den eigenen Bedürfnissen entsprechend auswählen. Also mal als Beispiel, ja?
Okay.
Das, was wir hier sehen können, so ein breites Ding, ist eine Höheneinheit, also ungefähr so hoch. Da kann man bis zu 4 normale HDDs reinpacken und 10 2,5 Zoll SSDs, ja? Wenn man das mal überlegt von der Masse, die
ja,
da
gut,
reinpasst.
Das ist ja, das Schöne ist, das sieht jetzt so klein aus, aber diese Racks sind ja auch nach hinten eine ganze Ecke. Ich weiß nicht, was werden diese Racks sein? 70, 80 Zentimeter oder so? Da hast du schon ordentlich Platz nach hinten. Ja, Moment, das ist die Breite. Das ist die Breite. Nach hinten. Die Tiefe, meine ich. 70, 80 Zentimeter? Es gibt auch noch längere. Aber da hast du schon ordentlich Platz nach hinten. Es ist halt die Frage, ob die Server auch bis ganz nach hinten gehen, ja, aber es sah ja schon vorhin so aus. Wobei, das waren, glaube ich, andere, die wir vorhin von hinten gesehen haben. Kennst du StoneIt? Das wird häufig remote schaltbar am PC. Das kenne ich. Das ist aber nichts, was mit Strom und Strom, also mit Leisten zu tun hätte. Das ist für Linux bzw. für Unix-Systeme ein Dienst, mit dem du quasi hart andere Kisten ausschalten kannst oder abschießen kannst. Aber vielleicht kannst du das dann halt auch mit irgendeinem Curl-Request auf eine managebare Steckdosenleiste machen. Ich kenne das, ich kann mich aber nicht mehr dran erinnern, wann ich das letzte Mal benutzt habe. Das muss schon ganz schön lange her sein.
Auf so eine kleine Höhe ist es schon enorm. Ist natürlich klar abhängig davon, was ist da für ein Mainboard verbaut. Hat das Mainboard überhaupt genug PCI-Express-Ports, SATA-Anschlüsse, wie
das,
auch immer?
Das braucht dringend Stickstoffkühlung.
Weil die Standardkonfiguration, zum Beispiel von so einer Storage-Lösung, ich weiß nicht genau, wie der Fachbegriff dafür ist, da hat man eben 4 HDDs drin und 2 SSDs. Aber das muss natürlich das Mainboard auch hergeben, das alles von den Geräten her unterstützen zu können. Und ich glaube, wir schauen uns jetzt einfach mal kurz online an, wie man sowas konfigurieren könnte.
Jetzt kommt das Werbesegment.
Talk. Was man da
Let's
auswählen
go.
Kann und dann
Sellout-Modus startet
mal,
jetzt.
So eine Konfiguration,
muss sein.
So ein Umbau, ob wir uns
Lass es auch laufen.
Für die Konfiguration unseres Servers gehen wir auf die IONOS Dedicated Server Website und gehen hier weiter zu der Auswahl. Mich interessiert vor allem durch die Preis-Leistung ein AMD-Server und in der weiteren Auswahl sehen wir, dass entweder HDD oder NVMe-SSDs als Basis verwendet werden können. Diese Server sind sogenannte BTO-Produkte. Build-to-Order bedeutet, dass diese Server im Kundenauftrag nach Bestellung und Wunsch erst gebaut werden. Den AR864 NVMe mit Ryzen 7 Pro 3700 konfigurieren wir uns jetzt auf die maximale Ausbaustufe mit 128.
Ordentlich. Aber ehrlich. Dreimal 7 oder 3x8T NVMe SSD, 128 GB RAM und
20 GB.
Wie viele, was ist ein AR8 64, 64 Kerne? Oder was, für was steht das 64? Also da bezahlst du, wenn du bei den großen Cloud-Anbietern hingehst, bei Microsoft oder Google, für so ähnliche Kisten, also ich weiß gar nicht, wieso war es überhaupt im Angebot, da wirst du wahrscheinlich mehr bezahlen. CentOS 7, Monka S, wer macht denn sowas?
Und beim Speicher insgesamt 4 NVMe-SSDs mit je 7,68 Terabyte.
Den Server, den wir uns jetzt gerade online konfiguriert haben, den haben wir jetzt hier, denn es gibt immer so eine Art Basiskonfiguration. Da sind die alle gleich. Die gibt es einmal als HDD oder einmal als SSD-Basiskonfiguration. Und dann weiß IONOS, okay, der hier ist gerade frei und der wird dann für denjenigen, der es konfiguriert hat, schon mal reserviert. Und da der ja eine Custom-Konfiguration ist, nehmen wir den jetzt raus.
Ach, die sind ja verhältnismäßig klein noch. Das geht ja voll klar.
Mit und wir dürfen den jetzt umbauen und uns auch mal ihn anschauen.
Also auch von der Tiefe her geht, ist das gar nicht so fett.
Die Standardkonfiguration, die wir jetzt rausgezogen haben, liegt vor uns auf dem Tisch und die werden wir jetzt entsprechend upgraden. Denn wir haben hier aktuell 64 GB RAM drin und das werden wir auf 128 GB RAM upgraden. Und hier haben wir aktuell in der Basiskonfiguration zwei NVMe SSDs.
Ich frage mich, wie sich das anhört, weil ein ganzes Rack Fanspin-Up macht. Das ist laut. Das kann ich dir sagen. Denk mal dran, du hast so ein ganzes, also komplett voll gebaut, muss ich sagen, waren bei uns die wenigsten Racks. Also so krass Server an Server gestapelt. Also wir hatten meistens die Switche oben und da war immer noch ein bisschen Platz. Aber ich hatte schon mal einen Rack mit, glaub, wie viel werden das gewesen sein? Warte mal, wie hoch sind das? 8 Höheneinheiten? Ich sag jetzt mal 6 Playcenter drinne. Also ein volles Rack voll mit Playcentern. Wenn das angeht, das, ich meine, du schaltest ja meistens nicht das Rack irgendwie an einem Schalter ein und aus, dass alles gleichzeitig angeht. Aber wenn du da Playcenter eingebaut hast, schließt sie an, drückst sie dann alle an. Die booten ja auch relativ lang für ihr Management-Interface und sowas. Die haben dann irgendwie am Anfang immer 4-5 Minuten, wo volle Pulle die Lüfter sind. Atheno, danke für den Sub. Und wenn du da die Dinger nacheinander einschaltest, du hast ein paar Minuten überlappen, so 6 Playcenter, volle Pulle, die Lüfter. Ja, das ist schon so ein halbes Flugzeug, was dir da entgegenpustet.
Mit jeweils 960 GB. Die werden wir jetzt erstmal upgraden. Man sieht auch hier so ein bisschen den internen Aufbau, das ich gerade schon angesprochen hatte. An den Haken hier oben.
Ja, Playcenter ist für mich halt von der Lüfter Lautstärke und der Lüfter... des Luftdurchsatzes so das Heftigste, was ich kenne.
Könnte man eben weitere SSDs anbringen. So ist es möglich in diesem Design hier.
Man ist davon ja ein bisschen weggekommen. Das benutzt man heute selten.
2,5 Zoll SSDs unterzubringen. Und wir machen das jetzt einfach mal, wie man das machen würde. Das heißt, vorne die Schraube raus, die ich jetzt habe, erstmal fallen lassen. Und hinten natürlich die Strom- und Datenversorgung weg, weil das sind U2 SSDs. Und das sind Kioxia SSDs. Und wie man sehen kann, das unterscheidet sich auch drastisch von einer normalen Consumer-SSD, mal abgesehen davon, dass die ein U2-Interface hat. Also das ist keine SATA-SSD.
Das ist quasi PCI-Express oder so direkt an... PCI-Express als Kabel.
Sondern eine PCI-Express-SSD über Kabel, dementsprechend U2. Ja. Die hat hier Löcher drin an der Seite und dadurch ist die SSD eben sehr gut belüftet, was eine normale Consumer-SSD nicht ist, weil die sind in der Regel vollständig geschlossen. Die 2960 GB SSDs habe ich jetzt ausgebaut und die ersetzen wir jetzt mit 4 7,68 Terabyte SSDs. Das hätte ich auch gerne in meinem NAS. Die kommen dann wieder hier rein, entsprechend in diesen Nasen. Schön nebeneinander. Natürlich müssen die vorne noch festgeschraubt werden. Ich lege die jetzt aber erstmal so kurz rein, um euch einfach schnell zu sagen.
Das haben sie aber schön gemacht. Also da merkst du halt, dass die das, ich sag mal, professionell machen. Es ist halt genau darauf ausgelegt, dass du sowas schnell und zackig und möglichst problemlos einbauen kannst. Easy verkabeln kannst, dir nicht irgendwie die Finger wehtust, nicht irgendwie einen Kopfstand machen musst, bis du es eingebaut hast. Ja, dann merkst du, dass die damit Geld verdienen.
Zeigen, wie schnell und einfach man das hier einbauen kann. Hinten müsste dann die U2-Verbindung noch ran. Vorne wird es verschraubt. Und so ist dann wirklich innerhalb von absolut wenigen Sekunden der Umbau möglich. Von zum Beispiel 2x960 GB auf dann letztendlich hier einfach gesagt 4.
Aber Leute, es ist auch kein 1-Euro-Server, den man hier sieht.
8 Terabyte SSDs. Hier haben wir jetzt das Herzstück von diesem Server, natürlich das Mainboard mit CPU drauf. Da haben wir einen Ryzen 7 3700 Pro. Und hier oben, seht ihr das drüber, ist diese kleine Abdeckung. Und diese Abdeckung, das fand ich ein kleines, aber interessantes
Feature. So Airflow-mäßig.
Feature. Ihr seht, die ist einfach natürlich in erster Linie dafür da, dass die Luft richtig durch den Server durchgeleitet wird, richtig durch den Kühler durch und natürlich auch über den RAM drüber, über den Spannungswandler, dass alle Komponenten richtig gekühlt werden. Und diese kleine Luftleitabdeckung, nenne ich das mal, die ist aus PET. PET kennt ihr von Kunststoffflaschen. Und das ist tatsächlich eine recycelte Flasche. Also die verwenden als einziges, sage ich mal, Kunststoffteil.
Wie viel würde so ein Server an Einzelteilen kosten? Weiß ich nicht.
eine recycelte Plastikflasche. Das ist auf jeden Fall.
Aber alleine schon die 7 Terabyte SSDs dürften schweineteuer sein.
In der heutigen Zeit auf jeden Fall ein sehr cooles Feature.
Also die SSDs sind sind teurer als der Server. Also der Server ist billiger als die SSDs. Gehe ich ganz stark von aus.
Der Rest von diesem Ding ist komplett aus Stahl. Was ja auch gut ist, denn das kann man komplett wiederverwerten. Das Board, das ihr seht, ist ein ASRock Rack.
Warum sind eigentlich alle Rechenzentren immer mit diesen grauen Bodenplatten? Fällt mir jetzt gerade aus, ist immer exakt der gleiche Farbton. Auch diese komischen Flecken, die da drauf sind, das sieht überall genauso aus.
Was ja auch gut ist, denn das kann man komplett wiederverwerten. Das Board, das ihr seht, ist ein ASRock Rack Board. Das ist trotzdem ein, sag mal, Custom Design für IONOS. Es ist leicht angepasst, hat auch einen eigenen Namen, wie man hier oben sehen kann.
Vielleicht gibt es die echt nur von einem Anbieter, ja?
Und man hat zwar hier zwei M2-Slots an der Seite, trotzdem verwenden die hier diese Adapterkarte, die geht von 16 PCI Express Lanes auf 4x4. Das heißt, wir haben hier diese U2-Kabel dran. Das sind die zwei Kabel, die bereits schon vorinstalliert waren.
Das sieht ein bisschen aus wie das, was es bei AliExpress für Miner früher gab. Nur etwas professioneller.
Den zwei ursprünglichen SSDs und von den vier, die wir reingesteckt haben vorne, werden jetzt aktuell noch zwei nicht angeschlossen. Das heißt, wir müssen nochmal zwei weitere Kabel verlegen an diese beiden weiteren U2-Anschlüsse. Vom Luftstrom ansonsten ist es so, ihr seht hier vorne sind auch diese kleinen Lüfter und die sorgen eben dafür, dass nicht nur die Festplatten und SSDs ausreichend gekühlt werden, sondern gleichzeitig auch eben CPU, Arbeitsspeicher, Spannungswandler, Chipsatz und so weiter. Also die Luftrichtung ist eben hier so durch.
Ich hätte jetzt eigentlich vermutet, hier unten drunter ist eine RAID-Karte. Sieht ein bisschen so aus von der POSI und vom Kühler her, muss aber nicht sein.
Dass die Priorität natürlich erstmal auf den Laufwerken vorne liegt, weil die auch die geringste Abwärme haben und dann geht das Ganze am Ende durch die CPU und hinten wieder raus. Wie gerade schon angesprochen, haben wir in der Grundkonfiguration hier 64 GB RAM drin. Wir hatten aber ja gerade online 128 GB RAM konfiguriert und dementsprechend müssen wir jetzt hier den Arbeitsspeicher noch wechseln. Da sei auch gesagt, klar, natürlich, normalerweise macht das hier ein professioneller Techniker, der macht es dann auch mit ESD-Band. Aber es ist ja mein Server, ja, und bei meinem Server ist es dann auch nicht so schlimm, wenn ich dann jetzt...
Ey, wir haben doch bei diesem PC-Aufbau-Video gelernt, dass es reicht, wenn man sich das Band nur um den Arm macht. Das reicht dann schon. Einfach um den Arm, so als Armband.
Die RAM-Riegel ein bisschen anders, ich sag mal konventioneller einbaue.
Und da gab's doch dieses Weiß-PC-Aufbau-Video. Kennt das noch jemand? So, erstmal so einen ESD-Armband anziehen oder hat das nirgendwo angeschlossen?
Deswegen nehme ich mir jetzt hier 4x 32 GB Riegel.
Ach, nicht Weiß, Verge war das, nicht Weiß, Verge, genau, ja, hast recht. Muss mich aber auch mal outen. Ich habe hier so einen Band liegen, ich benutze das auch nie. Ich greife immer einmal an die Heizung, bevor ich irgendwas mache, das reicht.
Klipse die hier rein, damit ich dann gleich am Ende auch meine versprochenen 128 GB bekomme. Jetzt natürlich fertig verkabeln, wie gesagt, die SSDs, Klappe wieder zu, reinschieben und dann wäre mein Server schon fertig. Um nochmal zu dem Thema Kühlung zurückzukommen. Gerade hier, seht ihr neben mir, stehe ich neben Filtern und da kommt schöne kalte Luft raus, denn das ist die Ansaugung von draußen. Das heißt, hier dahinter ist im Prinzip die Außenwelt, das heißt, da kann die kalte Luft rein, weil draußen ist es gerade ein bisschen kühler. Und die Luft wird hier durch diesen Gang, wo wir gerade drin stehen, wird hier eingesaugt und dann seht ihr hier oben diese Lüftungsklappen. Und durch diese Lüftungsklappen geht die Luft dann durch und hier innen drin sitzen, wie ihr es im PC-Wasserkühlungsbereich kennt, Radiatoren. Durch diese Radiatoren strömt die Luft durch und je nachdem, was das für Klimaverhältnisse sind, passiert gegebenenfalls gar nichts. Also zum Beispiel heute ist es ein bisschen kühler draußen. Da kann einfach nur mit der Luft von außen gekühlt werden. Das heißt, die kalte Luft geht hier rein, geht hier durch und wird dann, also hier drin auch nochmal gefiltert. Das sind nochmal extra Filter und geht dann zu den Kaltgängen.
Alter, Chatgear ist ja gut jetzt.
Von den Servern, wo wir gerade drin standen, wo dann die Luft in der Regel zwischen 16 und 18 Grad Celsius kalt dann in den Kaltgang unten reinkommt. Und dann ist es natürlich davon abhängig, wie warm oder wie kalt ist es draußen. Weil wenn es draußen vielleicht mal 35 Grad im Sommer hat, dann kann man mit dieser Luft von außen natürlich nichts mehr anfangen. Und dann ist es so, dass diese Radiatoren, die da drin sind, die werden dann mit kaltem Wasser durchströmt. Und das Wasser wird außen durch die Klimaanlage dann heruntergekühlt, wenn es außen im Sommer sehr, sehr warm ist. Wenn es klimatisch...
Five-Header-Kühlkonzept.
möglich ist. Dann gibt es auch noch die geschlossene Freiluftkühlung. Da ist es dann so, dass die Luft hier drin in dem Rechenzentrum gehalten wird. Das heißt, die Klappen von außen werden zugemacht.
Ja, sieht ein bisschen aus wie vom Staubsauger. Das dachte ich mir auch gerade.
Hier strömt außen keine Luft mehr rein und die Luft im Rechenzentrum zirkuliert. Geht also immer wieder durch diese Radiatoren durch. Und die Radiatoren werden dann einfach nur durch die kalte Außenluft gekühlt. Das heißt, es gibt im Prinzip drei Kühlwege, wie man kühlen kann. Einfach nur mit der kalten Außenluft von außen, so wie es heute der Fall ist. Das ist natürlich der effizienteste und auch günstigste Weg. Dann gibt es noch den zweiten Fall, wo auch noch mit der kalten Außenluft gekühlt wird, aber das durch die Radiatoren geht, die dann runtergekühlt werden. Das kann zum Beispiel der Fall sein.
Okay, das juckt mich jetzt nicht so. Das finde ich noch ganz interessant. Ich muss mal ein bisschen vorskippen, weil bad good time.
Sollte es doch mal zum Brand kommen, dann gibt es natürlich auch ein Löschsystem. Das hatten wir unten schon gesehen, als wir unter dieser Leitung standen. Und das kommt dann gegebenenfalls...
Mich würde interessieren, wie viel Zeit die Leute haben zu flüchten.
Das ist hierher. Man muss aber dazu sagen, dass das, was wir hier sehen, ist nur für die IT-Systeme. Also das unten in dem anderen Raum, da gibt es nochmal mehrere Räume, wo mehr von diesen großen Stickstoffflaschen stehen. Und die sind gefüllt mit 200 Bar.
Wie? Das heißt, mehr Views hat das nicht? Das hat mehr.
Wenn das mal auslöst, dann geht es auch richtig ab, weil natürlich auch sichergestellt werden muss, dass der ganze Stickstoff sich komplett dann in dem Rechenzentrum oder in den betroffenen Gebieten verteilen kann. Sinn davon ist natürlich, weil Stickstoff ist sowieso in der Luft, das heißt, es ist erstmal kein irgendwie gefährliches Gas oder sowas, aber man versucht dadurch natürlich den Sauerstoff zu verdrängen, dass wenn es irgendwo brennt, man den Brand dann erstickt oder wenn es einfach ein Schwelbrand ist, dass der Brand gar nicht erst entsteht. Und da eignet sich natürlich Stickstoff sehr gut. Und ja, wenn es dann irgendwie detektiert wird, dann kann das auslösen und dann wird dann eben in den Räumen überall dieser Stickstoff verteilt, dass dann ein Brand gegebenenfalls gelöscht
wird. Wie viel Zeit hast du zu flüchten?
Und dafür gibt es dann auch zwei. Also wir haben ja Hauptbatterie und hier steht Reservebatterie drauf. Das heißt, auch wenn so ein System hier auslöst, dann kann man auch sagen, vielleicht fängt es an. Wunderschönen Blick über Berlin. Die findet, wird beim Rad halten, erst dann das Wasser runterzukühlen. Das Wasser läuft dann wieder unten runter, von Ionos-Temperatur erreichen kann. Damit sind wir auch durch mit unserem kurzen Rechenzentren-Tour-Video hier von Ionos in Berlin. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, vor allem, weil es auch direkt in Berlin ist. Weil ich seit 15 Jahren Ionos-Kunde bin, ist auch gut möglich, dass meine Sachen ja auch irgendwo auf dem Server laufen. Deswegen vielen Dank nochmal an Ionos, dass wir hier sein durften, dass euch zeigen durften, wie dieses Rechenzentrum hier aussieht. Wenn ihr euch auch für die BTO-Produkte von Ionos interessiert, also so ein Server, den man eben an seine eigenen Bedürfnisse anpassen kann, gerade was Arbeitsspeicher, was NVMe, was HDD betrifft, dann findet ihr die Links dazu auf jeden Fall auch unten in der Beschreibung. Das könnt ihr euch sehr, sehr gerne anschauen. Ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, dass ihr mal wieder dabei wart. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
See you. Nice, sind wir ja pünktlich fertig. 22. Was ist das hier? Warum kriege ich das empfohlen? Dachte, ich krieg vielleicht noch mehr empfohlen. Ey, du! YouTube hat festgestellt, ich...